Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, danke, Vater, für diesen Morgen und hab Dank, dass du jetzt mitten unter uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ganz öffnest für dein Wort, dass wir es verstehen, was du uns sagen möchtest. Hab Dank für dein Wort und für die Freiheit, in der wir darüber nachdenken dürfen. Amen. Heimat für Heimatlose, das ist heute die Überschrift über den Predigttext, den Arne ja gelesen hat. Wir sind in der Jesaja-Reihe und auch in unserem heutigen Text finden sich Verse, die im Neuen Testament zitiert werden und deshalb dem einen oder anderen vermutlich bekannt vorkommen. Das ist ja das Spannende bei Jesaja, was wir die letzten Wochen auch schon immer wieder gesehen haben, diese große Universalität des Textes. Da gibt es Verse, die finden wir in Phasen der Geschichte Gottes mit seinem Volk wieder. Der eigentliche Text geschrieben wurde, wo Jesaja das dem Volk Israel gesagt hat. Und wo sich die Worte auch direkt erfüllt haben. Und gleichzeitig sind dort viele Verheißungen, die die Zukunft betreffen. Einmal die Zukunft, die dann auch wieder beim Volk Israel zu suchen ist, aber auch darüber hinaus, dass Verheißungen ausstehen bis heute. Stefan hat uns ja letzte Woche mit hineingenommen in das Geschichtsverständnis, das diese Jesaja-Texte oft aufweisen, ein Gottes Geschichtsverständnis, was uns da deutlich wird. Die konkreten Zusagen Gottes an sein Volk und eben auch Stellen, die auf Jesus hinweisen. Und wir lesen davon auch, was am Ende der Welt sein wird. Wenn Gott sein ewiges Reich mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde aufrichtet. Und diese Passage aus unserem heutigen Text finden wir da inhaltlich auch wieder in der Offenbarung wieder. Der gemeinsame Grundton all dieser Beschreibungen ist die Rückkehr aus der Fremde in die Heimat. Eine Heimat, die neu entsteht und geschaffen wird. So beginnt unser Text in den ersten beiden Versen mit: Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Und meine heutige Predigt beinhaltet drei Aspekte. Der erste Aspekt wird sein: Israel, Geschichte der Heimatlosigkeit. Der zweite: Jesus, Leben als Heimatloser. Und der dritte: Wir heute, heimatlos. Der erste Aspekt: Israel, Geschichte der Heimatlosigkeit. Die Ausleger datieren unseren heutigen Text auf die Zeit so um 700 vor Christus. Das Nordreich wurde erobert und nach Assyrien deportiert. Den Judäern im Südreich gelingt es mit Gottes Hilfe, die Belagerung von Jerusalem zu überstehen. Aber es bleibt natürlich Angst und Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Und genau in diese Situation hinein macht Jesaja Mut. Wir lesen in Vers 3 und 4: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dieser Text kann heute auch noch Mut machen. Denn wie damals die Menschen das Gefühl hatten der Angst, der Ohnmacht, Überforderung, sind das Gefühle, die auch wir heute kennen. Egal ob in der Schule, bei der Arbeit, in einer längeren Krankheitsphase, bei der Pflege von Angehörigen oder der Kindererziehung. Damals wie heute gilt diese Zusage: Gott ist da, er kommt, um zu helfen. Allerdings spricht der Text auch von einer Rückkehr. In Vers 10: Die Erlösten des Herrn werden wieder nach Zion kommen mit Jauchzen. Und spätestens jetzt wird dem damaligen Hörer klar, dass es hier auch um eine Prophezeiung geht, um etwas, was aus der Zukunft auf sie zukommt. Als erste Erfüllung dieser Rückkehr ist dann die Rückkehr aus dem babylonischen Exil anzusehen. Und das Thema Rückkehr in das von Gott verheißene Land ist ein Dauerthema in der Geschichte Israels. Wenn wir uns die Geschichte Israels im Alten Testament ansehen, dann begegnen wir der Geschichte Gottes mit Menschen und später mit seinem Volk. Einer Geschichte voller Reisen. Sie beginnt mit Abraham. Von ihm lesen wir in 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Am Anfang steht hier also Gottes Auftrag an Abraham. Er soll in ein anderes Land reisen und dort neue Heimat finden und zu einem großen Volk werden. Und mit Beginn der Reise wird Abraham erstmal heimatlos. Wir lesen davon, dass er sein Vaterland und auch den größten Teil seiner Verwandtschaft hinter sich lässt. Er kommt dann auch in das verheißene Land, in Kanaan, an, aber er kann nicht lange dort bleiben. Eine Hungersnot zwingt ihn dazu, nach Ägypten zu gehen. Abraham muss lernen, sich auf Gott zu verlassen. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass ihm einiges abverlangt wird auf dieser Reise mit Gott. Da gibt es Widerstand innerhalb der Familie, aber auch von Menschen aus seiner Umgebung. Und es dauert viele Jahre, bis er endlich den Sohn bekommt, auf den er so lange wartet, damit die Verheißung mit dem Volk auch konkret werden kann. Dann soll er den Sohn plötzlich wieder opfern, was am Ende dann doch nicht stattfinden muss. Aber durch all diese Erlebnisse gibt es eine Konstante, die sich immer wieder zeigt, und das ist Gottes Treue. Und wenn wir uns dann den Enkel von Abraham betrachten, Jakob, dann begegnet uns ein ähnliches Reisemuster. Jakob flieht vor seinem Bruder Esau aus seiner Heimat und bekommt von Gott dennoch ein Update der Verheißung. In 1. Mose 28: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Aber erstmal wird Jakob heimatlos. Und auch er muss lernen, Gott zu vertrauen und die innerfamiliären Hindernisse mit Gottes Hilfe überwinden. Und auch bei ihm dauert es Jahre, bis er zurückkommt in seine Heimat. Doch auch Jakob erlebt dann Jahre später wieder Zeiten der Hungersnot und wieder geht es nach Ägypten. Und hier scheint es zunächst so, als sei Ägypten die neue Heimat der Israeliten geworden. Denn jedenfalls bleiben die Israeliten so lange in Ägypten, dass es in Vergessenheit gerät, warum sie eigentlich da sind. Und sie geraten in die Knechtschaft der Ägypter. Und spätestens jetzt wird ihnen wieder bewusst, dass Ägypten doch nicht die von Gott gegebene Heimat ist. Aber insgesamt dauert es etwa 400 Jahre, wie sie in Ägypten sind, bevor sie dann als großes Volk wieder ausziehen, zurück in die von Gott gegebene Heimat nach Kanaan. Auch hier wird die Rückreise erst möglich, nachdem Gott den Pharao in die Knie gezwungen hat und seine Streitmacht im Meer ertränkt hat. Und die Rückreise entpuppt sich auch als Herausforderung für das Volk, dauert auch viel länger als geplant, aber sie kommen im Land an und doch, das Land bleibt stets umkämpft. Israel erlebt dann Blütezeiten im wahrsten Sinn des Wortes unter den großen Königen David und Salomo. Aber danach auch nach vielen Auf und Abs den Niedergang, bisher letztendlich in unserem Predigtext und danach auch die völlige Zerstörung Israels, des Tempels um 586 vor Christus, Deportation nach Babylon. Ist das das Ende? Erstmal können wir festhalten, dass Gott über all die Jahrhunderte hinweg treu zu seinem Volk steht. Und so braucht es uns auch nicht verwundern, ausgehend von der Verheißung, dass Gott dann die Rückkehr schenkt unter den Persern. Die Judäer können nach Jerusalem zurückkehren. Später kommt noch Nehemia dazu. Und mit Gottes Hilfe gelingt es, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Es entsteht wieder neue Heimat mit einem geistlichen Zentrum in Jerusalem. Die Zeit der Heimatlosigkeit im Exil endet. Und ja, es ist Heimat da, aber es bleiben auch immer wechselnde politische Besatzungsmächte. Zusammenfassend können wir festhalten, an Israels Geschichte sehen wir, dass Gott treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Immer wieder war Gott seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat Heimatlosigkeit beendet. Aber wir sehen auch, dass der Einsatz für Gott nicht frei von Widerständen sein muss. Und es ist unübersehbar, dass Gottes Zeitrechnung anders ist als unsere. Vieles dauert länger, als es oft uns lieb ist. Und zu guter Letzt wird deutlich, dass Gott niemand eine neue Heimat aufdrängt. Doch auch mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft haben sich Jesajas Worte nicht vollständig erfüllt. Wenn die Verse 5 und 6 hineinschauen, dann entdecken wir dort Kennzeichen, die die Ankunft Gottes beschreiben in die Welt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Diese Verse führen uns direkt zu Jesus. Denn Jesus selbst erklärt diese Verse durch sein Wirken auf dieser Erde für erfüllt. In Matthäus 11 lesen wir davon, wie Johannes aus dem Gefängnis heraus seine Jünger losschickt, um Jesus zu fragen: Bist du der Messias, auf den wir gewartet haben? Und Jesus antwortet: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Und weil sich in Jesus nur diese Verheißung Gottes durch Jesaja und andere Propheten erfüllt hat, deshalb ist sein Kommen in diese Welt bis heute von Bedeutung. Und deshalb feiern wir auch wieder in diesem Jahr Weihnachten und durchleben jetzt gerade die Adventszeit. Deshalb ist der zweite Teil der Predigt überschrieben mit Jesus Leben als Heimatloser. Ist das so? War Jesus tatsächlich heimatlos? Bald ist es wieder soweit und weltweit werden die bekannten Worte aus Lukas 2 gelesen. Und es begab sich aber zu der Zeit. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und vor unserem inneren Auge entsteht vielleicht ein liebliches Bild, Bilder von unzähligen Krippenspielen, wo Maria und Josef von einem unfreundlichen, aber sozialen Herbergsvater einen Stall zugewiesen bekommen, wo sie in trauter Zweisamkeit eine Bilderbuchgeburt erleben und mit den Hirten feiern, bis sie von den Weisen beschenkt werden. Und so wird uns oft beim Anblick der Krippe warm ums Herz. Aber machen wir den Faktencheck. Was steht wirklich drin in Lukas 2? Obwohl Maria in ihrer Schwangerschaft schon in einer Phase ist, wo sie heute keine Flugreise mehr antreten dürfte, muss sie mit ihrem Mann Josef von Nazareth nach Bethlehem reisen. Maria und Josef müssen ihre Heimat verlassen. Die damalige Limousine, der Rücken eines Esels. 30 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem. Und irgendwann auf dieser Reise oder kurz danach in Bethlehem setzen die Wehen ein. Wir lesen nichts davon, ob es ein langer Prozess war oder eher sich eine Sturzgeburt andeutet. Aber wer schon mal bei einer Geburt dabei war, kann sich so ein bisschen vorstellen, was bei den beiden los war. Sie waren jung, sie wurden zum ersten Mal Eltern, weg von daheim, unterwegs. Die erfahrenen Mütter, die ihren Töchtern sonst helfen bei der Geburt, nicht in Griffweite. Und während Maria sich unter den kürzer werdenden Abständen der Wehen vor Schmerz gewunden haben mag, sucht Josef fieberhaft nach einem passenden Ort für die Geburt. Und alles, was er auf die Schnelle findet, ist ein Stall. Ein Stall, der nicht im entferntesten die hygienischen Bedingungen einer damaligen Hausgeburt oder gar einer heutigen Geburt im Kreissaal aufweist. Aber es war sonst kein Raum in der Herberge. Doch die Geburt gelingt und Mutter und Kind sind am Ende wohlauf. Das ist Weihnachten. Eine Geburt in der Fremde, fern der Heimat, unter widrigen Bedingungen. So beginnt Jesu Leben in dieser Welt, heimatlos. Und die Heimatlosigkeit geht weiter. Denn aus Bethlehem muss Josef mit seiner jungen Familie fliehen, um nicht Opfer der Kindsmorde von Herodes zu werden. Und wie so oft in der Geschichte geht die Flucht nach Ägypten. Jesus und seine Familie bleiben dort, bis Herodes gestorben ist. Erst dann geht es zurück in die Heimat der Eltern, nach Nazareth, wo Jesus aufwächst, bevor er dann erneut als Erwachsener seine Wahlheimat verlässt, um ein Leben als Wanderprediger zu beginnen. Doch Jesus hat ein Ziel vor Augen. Er möchte die Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Er möchte die Liebe Gottes zu seinen Menschen zeigen. So lesen wir in Johannes 3, Vers 16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Heimat finden bei Gott. Eine Heimat, die ewig bleibt. Ein Leben mit und bei Gott. Jesus hat es sich einiges kosten lassen, um uns diese Botschaft zu bringen. Jesus verließ seine Heimat, die Herrlichkeit bei Gott. Er verließ seine Heimat, die liebende Beziehung zwischen ihm, seinem Vater und dem Heiligen Geist. Jesus wurde heimatlos, gerade während seiner Wanderschaft durch Israel. Denn er sagt selbst in Matthäus 8, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das sagt Jesus, von dem doch bezeugt wird in Johannes, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn wir heute an Eigentum, besonders an Wohneigentum denken, dann verbinden wir damit sicher ein Stück Heimat. Selbst wenn es in einem fremden Land ist. Bei Jesus war das nicht der Fall. Die Ablehnung der Menschen, vor allem die Führungselite des damaligen Israels, brachte ihn am Ende ans Kreuz. Und dort musste er erleben, was es heißt, durch die Verbindung, auch die Verbindung zur ursprünglichen Heimat, gänzlich zu verlieren. Matthäus 27, und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus durchlebte diese schlimmste Form der Heimatlosigkeit, die er erleben konnte. Die Trennung von Gott. Das tat Jesus für dich. Durch seinen Tod erfüllt er seinen Auftrag, für den er in die Welt gekommen ist. Durch seinen Tod kann die Trennung zwischen Gott und uns beseitigt werden. Und das alles beginnt eben an Weihnachten. Doch die Geschichte endet nicht mit Weihnachten und auch nicht mit Karfreitag und dem Tod am Kreuz. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt und Jesus ist zu Gott zurückgekehrt. Er ist zurück in seine Heimat gegangen. Aber er ist uns nur vorausgegangen, um alles vorzubereiten. In Johannes 14 sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und damit sind wir beim dritten Aspekt. Wir heute, heimatlos. Heimatlos? Wir finden in unserem Predigttext weitere Aussagen, die weder durch die Rückkehr der Judäer nach Israel noch durch die Ankunft Jesu in diese Welt erfüllt wurden. Verse 8 bis 10. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Diese Verse prophezeien eine Zeit, in der Gut und Böse klar getrennt ist. Eine Zeit, wo es weder Schmerz noch Leid mehr geben wird. Und damit ist klar, sie beschreiben Zukunft. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir diese Verse inhaltlich in Offenbarung 21 wiederfinden, wo es heißt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jesajas Prophetie wird von Johannes wiederholt und bekräftigt. Gottes Ziel für die Menschen dieser Welt wird uns klar vor Augen gestellt. Gott möchte den Urzustand wiederherstellen. Am Ende soll es wieder so sein, wie es am Anfang bei der Schöpfung war, wie Gott es sich gedacht hat. Gott wohnt zusammen mit seinen Menschen in der dann neu geschaffenen Welt. Das soll die neue Heimat für alle werden, die sich zu ihren Lebzeiten in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus hineingestellt haben. Und beim Blick auf Jesu Leben hatten wir ja gesehen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und fast jeder weiß, dass damals von Gott ein Paradies geschaffen wurde. Und so war auch der Mensch für ein Leben im Paradies geschaffen worden. Doch die ersten beiden Menschen haben sich für die vermeintlich größere Freiheit eines Lebens vorbei an Gottes Geboten entschieden. Und dadurch wurde das Vertrauen zwischen Gott und seinen Menschen zerstört, die liebevolle Beziehung ging unwiederbringlich verloren und damit war es auch mit den paradiesischen Lebensumständen vorbei. Sie wurden des Paradies verwiesen. Krankheit und Tod hielten Einzug in die Welt. Und so ist das bis heute. Trotz allem Fortschritt und aller sozialen Errungenschaften unserer Zeit sind wir global betrachtet weit davon entfernt, das Paradies wiederherstellen zu können. Wir leben bis heute in einer Welt, für die wir in ihrer heutigen Erscheinungsform nicht geschaffen wurden. Und deshalb brauchen wir so viele Hilfsmittel, um hier überhaupt überleben zu können. Wir brauchen Kleidung, Häuser, Medikamente, Werkzeuge und vieles andere, um den Widrigkeiten unserer Welt begegnen zu können. Und trotzdem gibt es immer wieder und aktuell auch immer mehr Ereignisse, gegen die wir machtlos sind, trotz aller Technik und Errungenschaft. Denken wir an die verheerenden Großbrände in den USA, gefolgt von extremen Niederschlägen, Erdbeben in Italien, Flutwellen und Megastürmen in vielen Teilen dieser Erde. Mancher, dem es in Europa und speziell in Deutschland gut oder sehr gut geht, dem mag das nicht so problematisch erscheinen. Aber wenn wir die Nachrichten aufmerksam verfolgen, dann werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass gerade auch unser Wohlstand von anderen bezahlt wird. Direkt durch Produktion verschiedenster Dinge unter menschenunwürdigen Bedingungen oder auch indirekt, weil zum Beispiel unser Plastikmüll in den Weltmeere gelangt und dort Lebewesen oder die Lebensgrundlage anderer Menschen zerstört. Und selbst wem das noch nicht nahe geht, der erlebt früher oder später, wie eine Erkrankung oder der frühe Tod eines geliebten Menschen oder der Verlust der Arbeitsstelle ihn aus der Bahn wirft. Manches behindert uns dabei nur kurzzeitig, anderes beendet Leben vorzeitig. Und vermutlich hat jeder in sich diesen Wunsch oder das Bestreben, aus seinem Leben und den Lebensumständen trotz allem das Beste zu machen. Und so investieren wir viel darin, eine Heimat und ein Heim für uns zu schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, in dem es uns gut geht. Das Schöne ist, die Bibel hat dagegen auch gar nichts einzuwenden. Gerade als Christen sind wir dazu aufgerufen, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sind dazu aufgerufen, Gottes Liebe und Frieden in diese Welt zu bringen. Aber Gott will mehr. Gottes Ziel geht eindeutig über unsere Welt hinaus. Er will Beziehung. Er will Gemeinschaft. Und er bietet eine Perspektive der Ewigkeit. Und gerade an Weihnachten, wenn man es schafft, zur Ruhe zu kommen oder durch die vielen Feiertage zur Ruhe gezwungen wird, an Weihnachten, wo in vielen Familien plötzlich wieder ob der vielen gemeinsam verbrachten Zeit alte Konflikte hochkommen und das Fest des Friedens in Unfrieden endet, gerade dann wird manchem bewusst, dass Heimat in dieser Welt immer nur was Endliches, was Vorübergehendes ist. Und so fragt auch die Bibel in Matthäus 16, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und damit stellt sich auch uns die Frage, was bleibt? Was bleibt, wenn Weihnachten vorbei ist? Wenn die letzte Kerze verloschen ist, das letzte Weihnachtslied verklungen? Was bleibt, wenn uns der Alltag wieder einholt und eine Krankheit uns aus der Bahn wirft? Wenn diese Welt nur vorübergehend, vordergründig Heimat bieten kann, was dann? Wenn alles, was im Leben zählt, nichts Materielles ist, weil ich weder mein Haus noch mein Auto und schon gar nicht mein Boot am Lebensende mitnehmen kann, was dann? Jesus bekennt vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb sind wir aus Gottes Sicht in dieser Welt heimatlos. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen, sondern schon durch Jesaja lässt er uns sagen, dass er einmal eine neue Heimat schaffen wird. Und deshalb kam Jesus als Kind in diese Welt, um uns davon in Kenntnis zu setzen, dass Gott uns ein Angebot macht. Paulus beschreibt es so: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das ist Gottes Angebot. Versöhnung, Wiederherstellung der Beziehung und des Vertrauens zwischen Gott und Mensch. Wie soll das geschehen? Durch Vergebung unserer Sünden. Also all dessen, was uns in unserem Leben ist und uns von Gott trennt. All das Böse, das wir tun, aber auch all das Gute, was wir nicht tun. Jesus hat es mit sich ans Kreuz genommen. Und dadurch hat er dieses Angebot möglich gemacht. Seitdem hat jeder die Möglichkeit, auf dieses Angebot einzugehen. Für jeden, der Gottes Angebot bereits angenommen hat und damit praktisch das Ticket für die neue Heimat gelöst hat, für den gilt 2. Korinther 5, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Bibel fordert mich heraus, mich zu prüfen, ob ich als Christ tatsächlich als Botschafter an Christi Stadt in meinem Umfeld lebe oder ob ich diesbezüglich neu belebt werden muss. Jesus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann weiter, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Wir sind aufgefordert, Gottes Liebe in diese Welt sichtbar werden zu lassen, persönlich, aber auch als Gemeinde, und sein Angebot anderen zu unterbreiten. Und jedes Weihnachtsfest erinnert uns daran, dass die Erfüllung der Prophezeiung von Jesaja noch aussteht. Stefan hat uns letzte Woche darauf hingewiesen, dass mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr beginnt. Und nun liegt es an uns, ob wir das neue Jahr für einen Start mit Gott nutzen wollen oder, falls wir schon mit Gott leben, wie wir das Jahr für Gott und die Weitergabe seines Angebots an die Heimatlosen dieser Welt nutzen wollen. Ich möchte am Schluss nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen drei Aspekte in diesem Text. Israel, Geschichte der Heimatlosigkeit. An der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel haben wir gesehen, wie Gott sich um seine Menschen bemüht und ihnen Heimat geben möchte, aber auch, wie er selbst Teil und Zentrum dieser Heimat sein möchte. Wir haben gesehen, dass Gott treu ist und seine Zusagen erfüllt. Jesus' Leben als Heimatloser. Jesus selbst hat in seinem Leben viele Zeiten der Heimatlosigkeit gehabt. Besonders krass am Anfang und am Ende, wo er verlassen von Gott am Kreuz für deine und meine Sünde stirbt. Aber dank der Auferstehung von den Toten kann Gott uns jetzt ein tolles Angebot machen. Wir dürfen wieder Teil der Gemeinschaft von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist werden. Und wir bekommen eine neue Perspektive der ewigen Heimat geschenkt. Egal wie es uns hier und heute gerade geht. Wir heute heimatlos? Weihnachten ist der Beginn von Gottes Rettungsaktion für Heimatlose. Daran will ich mich in diesem Jahr wieder neu erinnern lassen. Mit jeder Kerze, die neu entzündet wird. Gott kam in diese Welt, um seine Rettungsaktion zu starten. Und Jesus wird erneut auf diese Welt kommen, um die Rettungsaktion abzuschließen. Damals kam er als Kind, als verletzlicher Mensch. Beim nächsten Mal kommt er als König und Herr. Ob dir der Gedanke an die erneute Ankunft Angst macht oder dich freut, liegt bei dir. Gott bietet dir gerade in dieser Adventszeit wieder die Chance, dich retten zu lassen und dann der Ankunft mit Vorfreude entgegenzusehen. Wir wünschen uns oft eine besinnliche Adventszeit. Ich wünsche mir, dass auch in diesem Jahr noch viele zur Besinnung kommen, dass sich Menschen bewusst werden, dass sie Rettung brauchen. Und ich möchte dafür beten, dass Gott mich und uns gebraucht, anderen ein Licht über den wahren Sinn von Weihnachten aufgehen zu lassen. So wie Jesaja an anderer Stelle sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Und jeder, der sich Jesus als dem Licht der Welt zuwendet, für den gilt, Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen, mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Amen.